Daniel hat es ja schon erwähnt, der Bund sollte heute auch unser Thema sein, also unser Bund. Wir beschäftigen uns gerade mit uns selbst und deswegen wollten wir das auch hier tun. Aber das verschieben wir dann so ein bisschen. Wir sind ja ein Bund von Gemeinden und was das dann bedeutet, dann an anderer Stelle eben mehr. Aber das ist ja eben auch schon etwas, was eben ein Vorbild hat und dieses Vorbild kommt natürlich aus der Bibel. Wir werden uns heute mit dem Bund im Alten Testament beschäftigen. In der nächsten Woche geht es dann um den Bund im Neuen Testament. Und die Woche danach, am 22., werden wir über das nachdenken, was der Apostel Paulus so beschrieben hat, dass wir Diener des neuen Bundes sein sollen. Also die nächsten drei Gottesdienste werden sich dann auf unterschiedliche Weise auch damit beschäftigen. Und wir werden daran auch merken, wie sich auch etwas geändert hat. Wenn man über dieses Thema nachdenken will, muss man natürlich auch in die Bibel gucken und das wollen wir ja auch tun. Und wenn man in die Bibel guckt, sieht man ja, und das ist erstmal wichtig, das nochmal so auch im Hinterkopf zu haben, erstmal, dass wir dort zwei Testamente haben, das Neue und das Alte Testament. Und diese Testamente, also Testamentum aus dem Lateinischen, das hat ja für uns immer etwas mit dem letzten Willen zu tun. Wenn wir über ein Testament nachdenken, also das ist jetzt nicht bei der Bibel, aber wenn wir so allgemein über Testament nachdenken, dann ist Testament ja immer so der letzte Wille. Und dieser Begriff oder diese Füllung dieses Wortes Testament ist eben so diese profane Bedeutung. Also ich schreibe auf, was so mein letzter Wille ist und die Leute, die dann nach mir bleiben, die können dann nachlesen, was ich mir gewünscht habe, wem ich das vermache, was mir gehört. Aber das passt natürlich nicht zum Alten und zum Neuen Testament. Also wenn wir religiös über Testament nachdenken, dann ist es eben nicht der letzte Wille, sondern dann geht es um den bezeugten Willen. Und so muss man ja das Neue und das Alte Testament dann auch verstehen. Hier begegnet uns ein bezeugter Wille. Und dieser bezeugte Wille, und das ist eben auch das, was dann dazu gehört, dieser bezeugte Wille ist eben, dass Gott einen Bund schließen will mit seinen Menschen. Und deswegen gibt es ja auch Leute, die dann davon sprechen, wenn sie über die Bibel sprechen, dass es das Buch des Alten und des Neuen Bundes ist. Und so reden wir eben auch über das Alte und Neue Testament, wobei wir das heute in der Theologie auch eigentlich nicht mehr so machen und das setzt sich auch mehr und mehr durch. Man redet heute mehr so vom Ersten und vom Zweiten Testament, weil wir verbinden ja mit diesem Alten und mit dem Neuen etwas. Wenn wir heute über das Alte und das Neue nachdenken, dann gucken wir ja meist, jetzt nicht überall, aber wenn wir uns jetzt irgendwie einen Fernseher kaufen, ein Handy kaufen oder so, dann gucken wir ja immer nach den neuesten Modellen. Okay, wenn wir sagen, ist uns zu teuer, dann gucken wir auch vielleicht nach dem Auslaufmodell. Aber das Neue ist immer für uns das Bessere. Jetzt in den früheren Zeiten, so in der Antike und so, da war es eigentlich anders, denn da war das Neue immer das Fragwürdige, weil das Alte hatte sich ja bewährt. Und ich meine, wir kennen das heute auch noch, dass wir in bestimmten Situationen eben auch sagen, okay, das Alte war jetzt nicht unbedingt irgendwie schlechter, aber wenn wir über Neu und Alt nachdenken, haben wir eben so diese Kategorie, das Neue ist eben besser, weil das Alte nicht mehr so richtig was taugt. Und das ist immer, wenn wir uns Dinge anschaffen, dann spielt das natürlich auch mit. Also jeder, der dann da versucht, sich etwas Neues anzuschaffen, guckt nicht nach dem Alten, also in der Regel, es sei denn, er will antike Möbel haben oder so, sondern man guckt nach dem Neuen, weil das Neue für uns eigentlich das Bessere ist. Und deswegen gehen wir mehr und mehr dazu über, dass wir nicht mehr vom Alten und vom Neuen Testament reden, weil das klingt so ein bisschen dann auch an, sondern vom Ersten und vom Zweiten Testament. Man könnte auch sagen, dass dieses Denken eben mit dem Alten und mit dem Neuen, wie soll man das beschreiben, so ein praktischer Markionismus ist. Markion war ja sehr früh in der Kirche aktiv, einer der Heretiker der damaligen Zeit, und er wollte das Alte Testament eben irgendwie so rausschmeißen. Ich hatte das ja auch schon erwähnt hier, und das ist ja etwas, was manchmal auch so nebenbei passiert, ohne dass das eine bewusste Entscheidung ist, aber dass wir eben sagen, okay, das Alte Testament, naja, das ist das Alte Testament, aber das Neue. Und in diesem Denken, also wenn man in diesem Denken ist, dann kommt man nicht dem auf der Spur, was die Bibel uns eben da auch mitgeben will. Also, wenn wir darüber nachdenken, was Bund ist und meint, schauen wir in die Bibel, in das Erste und das Zweite Testament, aber vom Begriff her ist eben nicht so ein letzter Wille, sondern ist ein bezeugter Wille, und der Wille, der uns darin begegnet, ist eben der Wille, dass Gott einen Bund will, ein Bund mit seinen Menschen. Wie gesagt, von daher heißt es ja auch manchmal so, oder reden wir ja manchmal auch da vom Bundesbuch. Und wir kennen ja so einen Bund auch aus unserer Lebenswirklichkeit. Das ist ja jetzt kein Begriff, der uns dann irgendwie fremd ist, aber es geht ja schon damit los, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. Da klingt das ja auch an. Bund kennen wir dann auch an, kennen wir auch, wenn wir an die Ehe denken. Da schließt man ja auch einen Bund in der Hoffnung fürs Leben. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Also daher kennen wir das auch. Aber wir kennen das eben auch zum Beispiel so vom Völkerbund oder eben dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Da tun sich Menschen und Völker, Gemeinschaften zusammen, um miteinander einen Bund zu schließen. Und das ist das, was uns darin begegnet. Wenn man sich alttestamentlich das anschaut, dieses Thema Bund, dann wird man entdecken, dass das auch an unterschiedlicher Stelle vorkommt. Also zum einen, und damit geht's los, ist ja der Bund, den Gott schließt mit Noah. Und nach der Sintflut sagt Gott zu Noah, ich will die Erde und den Menschen nicht mehr durch die Fluten der Wasser töten. Und er gibt eben dieses Bundeszeichen, was ja heute die wenigsten dann noch wissen, weil es anders dann auch gefüllt wird. Er gibt dann dieses Bundeszeichen, den Regenbogen am Himmel, wo Gott einen Bund mit den Menschen schließt oder mit der Menschheit schließt. Das ist ja das, was uns in der Urgeschichte dann begegnet. Der zweite Bund, der uns dort begegnet, ist dann der Sinai-Bund. Und wir haben ja auch in der Lesung davon gehört, Jeremia greift das ja nochmal auf, Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Das ist dann etwas anderes. Und dieser Bund, also der erste Bund bei Noah, ist eben ein Bund mit der Menschheit, und der zweite Bund eben am Sinai, das ist ein Bund mit diesem Volk Israel. Und dieser Bund ist eben dann auch ein Bund, der aber zurückgreift. Und zwar auf einen, und damit werden wir uns am Donnerstag dann auch beschäftigen, ist faszinierend, also Bibellesen ist ja immer wieder großartig, also ich gucke ja auch schon ein paar Tage lang da rein, und zwischendurch hockt man da wieder und entdeckt wieder was Neues und wieder etwas, wo man sagt, meine Güte, und darüber werden wir uns dann am Donnerstag unterhalten, denn es geht um diesen, und darauf fußt ja dann der Sinai-Bund, es geht um den Abraham-Bund. Gott hat ja dann auch erstmal einen Bund mit Abraham geschlossen. Und was da passiert, also wie gesagt, ich liebe diese Geschichten, ich liebe das Buch Genesis und weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe, und ist mir noch nie aufgefallen. Und jetzt bei der Predigtvorbereitung ist mir das so aufgefallen, und ich dachte, ist ja irre, aber da können wir heute nicht drauf eingehen. Also Gott schließt einen Bund mit Abraham, dann schließt er diesen Sinai-Bund, und dann kommt nochmal ein Bund mit David, das ist so dieser Königsbund, den Gott schließt. Also wir merken, die Geschichte Israels ist eine Geschichte, die vom Bund dann auch bestimmt ist und bestimmt wird. Und das gehört dann eben auch dazu, dass Gott einen Bund schließt mit seinem Volk. Und dieser Bund, wenn man sich das so anguckt im Alten Testament, das ist eine Geschichte der Treue Gottes mit seinem Volk. Gott steht zu seinem Volk, Gott steht zu seinen Menschen. Und das Interessante an dieser Geschichte ist ja erstmal, das könnte man jetzt so sagen, religionsphänomenologisch, das ist einmalig in der Weltgeschichte. Das ist einmalig in den Religionen. Also, dass ein Gott einen Bund schließt mit den Menschen, das gibt es nur in dieser jüdisch-christlichen Tradition und dann auch in der muslimischen Tradition, also im Monotheismus, dass Gott einen Bund schließt mit seinen Menschen. Aber das ist eben auch das Besondere, was das Judentum ausmacht, weil Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Und das Spannende ist eben, und das ist ja das, was normalerweise die Völker machen, wenn man sich solche Geschichten anguckt, das Spannende ist, eigentlich versuchen die Menschen irgendwie Kontakt zu Gott aufzunehmen. Und die haben dann das Gefühl, ja, irgendwie sind wir nicht allein auf dieser Welt, in diesem Universum, und irgendwo muss es da etwas geben. Und der Mensch versucht in seinem Leben Kontakt mit dem aufzunehmen. Aber bei diesem Bund ist es eben genau anders. In diesem Bund, der hier beschrieben wird, geht es darum, dass Gott Kontakt mit seinen Menschen aufnimmt. Denn das ist ja das, was wir bei Abraham dann auch lesen. Er guckt da nicht in die Sterne und überlegt sich irgendwie, na, was ist das mit Himmel und Erde und. Sondern auf einmal kommt dieser Gott in sein Leben hinein und spricht ihn an. Gott ist es, der den Bund eben stiftet und stiften will. Nicht der Mensch sucht Gott, sondern Gott sucht den Menschen. Und das gibt es in keiner anderen Religion. Das ist einfach faszinierend. In diesem jüdischen Glauben, eben diese Erkenntnis, auf einmal steht Gott da vor der Tür und will etwas vom Menschen. Nicht der Mensch sucht Gott, sondern Gott sucht den Menschen. Und dann geht diese Geschichte des Bundes eben los. Und man kann sich natürlich fragen, warum ist das so? Warum sucht Gott eigentlich Kontakt zu den Menschen? Bei Noah kommt es ja dann auch schon so ein bisschen vor, ist aber eine andere Geschichte. Aber warum sucht Gott Kontakt zu seinen Menschen? Und wenn man eben über diesen Bund, auch gerade im Alten Testament, nachdenkt, dann kommt man sehr schnell eben auf diese Frage, warum klopft Gott eigentlich an? Und bis zum heutigen Tage, warum mischt Gott sich ein? Die Antwort darauf ist, dass Gott eben nicht nur der Schöpfer ist, der alles geschaffen hat, was in dieser Welt ist, sondern Gott hat mit seiner Schöpfung einen Plan, hat eine Idee. Und das ist das, warum er sich ins Gespräch bringt. Er sagt nicht, ich habe euch hier mal was gebaut und guckt mal, wie ihr damit klarkommt. Ich schaue mir das auch mal an, was ihr so daraus macht. Sondern die Schöpfung hat auch, also die Schöpfung ist nicht nur, Gott hat nicht nur die Welt geschaffen, also er ist nicht nur Schöpfer, sondern Gott hat auch einen Plan, ein Ziel mit seiner Welt. Und das ist ja meine... Ich habe überlegt, ob ich das so beschreiben soll, weil irgendwie ist dieses Beispiel, dann man kann es auch schnell irgendwie falsch vielleicht verstehen, interpretieren. Aber im Endeffekt ist es ein bisschen so, wie du kaufst dir, was weiß ich, ein neues Auto. Du kaufst dir irgendwie eine Küchenmaschine. Du kaufst dir irgendetwas und ein Auto packt man so nicht aus, deswegen ist es vielleicht so eine Küchenmaschine oder was auch immer ein besseres Beispiel. Oder meinetwegen dein Handy oder. Du packst es aus und was ist immer dabei? Eine Gebrauchsanweisung. Warum? Naja, für euch Frauen, wir Männer lesen keine Gebrauchsanweisung. Also bei dem, was wir uns kaufen, liegt eigentlich immer eine Gebrauchsanweisung dabei oder so ein QR-Code, wo ich dann ins Internet gehen kann und mir angucken kann, wie das Ding funktioniert. Warum? Weil der Hersteller ein Interesse hat. Und was hat er für ein Interesse? Dass dieses Gerät lange funktioniert? Darum geht es weniger. Aber der Hersteller weiß genau, wenn du mit diesem Gerät dort sitzt und verzweifelst, weil du es nicht ins Laufen kriegst und dann ist die emotionale Haltung gegenüber dieses Geräts und dem dazugehörigen Hersteller negativ. Weil dann sagst du, wie ein Schrott und das funktioniert nicht. Und jeder, der schon mal irgendwelche IKEA-Möbel aufgebaut hat, weiß ja, das kann einen zur Weißglut treiben. Und deswegen ist ja nicht gut, wenn du so ein Gerät in der Hand hast und kommst nicht damit klar, weil das wirft einen Blick, ein Licht auf den Hersteller. Und ich glaube, so ist Gott auch. Wir haben ja heute Morgen schon Lieder gesungen und wir wurden ja auch aufgefordert, Gott zu loben. Ja, wann lobe ich Gott? Natürlich, wenn ich so das Gefühl habe, ja, wir haben Grund zu loben. Also ist jetzt nicht zu ernst nehmen oder zu einseitig nehmen, aber der Schöpfer dieser Welt hat eben nicht nur diese Welt hergestellt, geschaffen und dann gesagt, nun guck mal, sondern Gott hat mit dieser Welt einen Plan, ein Ziel. Und das ist so dieses jüdische Denken. Und es gibt so die Legende oder erstmal dieses jüdische Denken. Gott hat für diese Welt einen Plan und ein Ziel und das finden wir in der Tora. Also jetzt das nicht zu eng nehmen, aber man könnte eben sagen, die Tora, könnte auch sagen, die Heilige Schrift, ist eine Gebrauchsanweisung. Aber jetzt bitte nicht wie so ein Kochbuch, ich mache so, so und dann kommt, das ist es nicht. Deswegen hatte ich so überlegt. Aber im Judentum wird eben auch gesagt, naja, in der Tora lernen wir und sehen wir, was der Schöpfer dieser Welt, der eben ein Ziel und einen Plan hat mit dieser Welt und mit seinen Menschen vorhat. Weil du kommst selber nicht drauf. Du kannst natürlich irgendwie philosophieren und nachdenken und in die Natur gucken, hilft auch alles so ein bisschen. Aber wenn du sehen willst, was Gott für ein Ziel hat mit dieser Welt, dann musst du in seine Gebrauchsanweisung schauen. Und das war für die Juden immer klar. Und in der jüdischen Tradition gibt es dann einen, so einen Vers, da wird dann gesagt, Gott hat die Tora allen Völkern angeboten. Und nur wir haben zugegriffen. Mit all dem, was dazugehört. Und das ist eben nicht so, Gott hat seine Tora allen Völkern angeboten und wir haben zugegriffen, sondern ist ja, wir haben zugegriffen. Also Gott, und das ist eben der Hintergedanke bei dem Bund, Gott will etwas mit seiner Schöpfung erreichen. Sie ist nicht einfach da und wir gucken, wie wir damit klarkommen, sondern diese Schöpfung hat einen Grund und ein Ziel. Und das ist das, was uns dann eben bei diesem Gedanken des Bundes dann auch begegnet. Und dieser Bund ist schon etwas Besonderes. Und das sehen wir dann bei Abraham, dass Gott sagt, hör mal, wir hatten das ja jetzt in der Bibelstunde auch, da hatte ich das ja auch nochmal so aufgezeigt. Er sagt, hör mal, Schöpfung gut und schön, 6 Tage super. Aber wenn du dort ankommen willst, bei dem, was Schöpfung will, dann brauchst du den 7. Tag. Abraham, dann fehlt dir etwas. Das hatten wir da in der Bibelstunde, wofür dieses He dann steht. Und deswegen wurde er aus Abraham Abraham. Das war eben dieser Gedanke, dass Gott sagt, ich habe etwas mit dieser Welt und auch mit dir vor und an mir vorbei bleibst du immer unter dem, was ich eigentlich mit dieser Welt vorhabe. Und das ist ja dann auch die Frage, was das eigentlich ist, was dieser Bund dann auch meint. Und wenn man sich das dann im Alten Testament anguckt, diese Geschichte dann auch des Bundes, dann geht es am Ende darum, dass der Mensch durch die Beziehung zum Schöpfer einen guten Grund in seinem Leben hat. Ein Grund, auf dem er aufbauen kann. Ein Grund, der dann auch wirklich, Jesus nimmt das ja dann hinterher auch nochmal auf, wenn er darüber spricht, ein Grund, der wirklich hält und trägt. Menschen, die in dieser Welt ohne so einen Grund sind, die grundlos sind, also die dann immer auch ins Endlose hineinfallen, das sind eigentlich Menschen, die aus dieser Grundlosigkeit heraus, man könnte jetzt auch sagen, aus diesem fehlenden He hinaus, heraus, man könnte auch sagen, aus dem Mangel des siebten Tages heraus, am Ende wirklich immer wieder neu in ihrem Leben verdammt sind, ihr eigenes Leben zu begründen. Diese Konsequenz, die galt eigentlich schon immer. Ich habe nur das Gefühl, dass jetzt im 21. Jahrhundert das nochmal in besonderer Weise dann auch den Menschen existenziell betrifft. Weil wir werden mehr und mehr zu Performer unserer eigenen Lebenswirklichkeit. Bis dort hinein, dass du jetzt selber bestimmst und performst, ob du Mann oder Frau sein willst. Das ist nicht gut. Und das hat nichts damit zu tun. Bitte jetzt nicht wieder mit irgendeiner Moral oder so kommt. Das hat damit nichts zu tun. Und es gibt Menschen, die da auch vor einer Herausforderung stehen. Und da muss man auch auf eine Weise damit umgehen, die auch dem Evangelium gemäß ist. Aber wenn junge Menschen mit 14, 15 jetzt schon selber darüber nachdenken müssen und das auch dann medikamentös beeinflussen, ob sie Männlein oder Weiblein sein wollen, dann macht das etwas mit ihrer Psyche, dann macht das etwas mit ihrer Seele, weil sie überfordert sind. Wenn du dich stets und ständig selber begründen musst in dem, wer du bist, aus dir selbst heraus, dann wirst du überfordert, dann wirst du krank. Viele von diesen psychischen Erkrankungen, viele von den Süchten, die wir leben, hat etwas mit dieser Überforderung zu tun. Du musst dich stets und ständig selbst begründen. Ja, das fängt eben dabei an, du musst gut sein, um gut zu sein. Und wenn du nicht gut bist, dann hast du ein Problem. Und das ist das, was den Menschen von Anfang an der Schöpfung dann auch irgendwie beseelt, aber wo ich den Eindruck habe, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der das besonders auch existenziell wird. Wenn der Mensch sich selber begründen muss, dann ist das eine Verdammnis. Wenn der Mensch nicht mehr dann gespiegelt bekommt von seinen Mitmenschen in der Familie oder, dass es gut ist, dass er da ist, dass es gut ist, dass es dich gibt, sondern dass du erstmal einen Grund liefern musst dafür, dass dieses Urteil so lautet, wie wir es uns alle wünschen, dann ist das eine hoffnungslose Überforderung. Das ist das, wo wir uns gerade befinden. Und auf diesem Weg sind wir gerade unterwegs. Und ich glaube, es ist kein guter Weg. Und da sind wir dann eingeladen, einfach in das Buch des Bundes mal reinzugucken. Sag mal, Gott, wie hast du dir das eigentlich gedacht als Schöpfer? Ist das das, was du willst, dass wir uns selber begründen? Dass ich mir Gedanken darüber mache, ob ich Mann oder Frau bin? Und wie gesagt, es gibt auch Situationen bei Menschen, da muss man auch wirklich christlich, seelsorgerlich gut mit umgehen. Aber als Gesellschaftskonzept, dass wir alle anfangen müssen, am Ende uns darüber Gedanken zu machen, da ist das etwas, was am Ende auch unser Menschsein zerstört und wo man dann nachgucken kann, sag mal Gott, wie hast du dir das dann gedacht? Und dann lesen wir, und Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Also die Geschlechterzuordnung ist etwas, was von Gott her kommt. Dass es dabei Herausforderungen gibt, also habe ich jetzt schon zweimal erwähnt. Und bitte nicht so eine blöde Nummer jetzt, und Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau und nicht als Frau und Frau und Mann und Mann. Ah, ey, wenn wir jetzt immer noch da stehen, dann kriege ich einen Hals. Also bitte nicht jetzt von diesem Punkt aus über Homosexualität nachdenken. Bitte nicht. Das ist so schlecht. Aber trotzdem heißt es ja, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Als Mann und als Frau. Und so könnte man sich jetzt eben diese Gebrauchsanweisung Gottes hier angucken, also Gebrauchsanweisung bitte wirklich auch nicht eins zu eins übernehmen. So kann man eben in diese Heilige Schrift hier reingucken, um zu lernen, was hat der Schöpfer sich eigentlich gedacht bei dem, dass er uns geschaffen hat? Was sagt er eigentlich zu unserem Menschsein und zum Menschsein überhaupt? Wenn man sich dann die Geschichte des Bundes im Alten Testament anguckt, ihr wisst das ja auch alle, dann ist das eine Geschichte von Höhen und Tiefen. Und wir alle wissen auch, wenn wir Teil dieses Bundes gewesen wären, ja, es wäre ja nichts besser gelaufen. Also wenn irgendjemand noch denkt, also wäre ich damals dabei gewesen, dann kann ich nur sagen, träum weiter. Ja, die Geschichte des Bundes im Alten Testament oder im Ersten Testament ist eine Geschichte von Höhen und Tiefen. Eine Geschichte vom Gehen und vom Fallen. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und wir erleben in so vielen Geschichten, und jetzt könnte man das ganze Alte Testament eben auch durchgehen, wir erleben so viele Geschichten, wo Menschen auch versuchen, sich selbst zu begründen und aus dieser Versuchung heraus sie eben viel Not und Elend über sich selbst und andere bringen. Und das ist das, was uns bei diesem Thema dann auch erstmal heute noch mal existenziell erreichen will. Der Gott, der einen Bund schließt, den wir im Alten Testament dann auch entdecken, das ist ein Gott, der einen Bund schließen will, auch bis zum heutigen Tage. Wir werden nächste Woche dann ein bisschen mehr dazu hören. Der Gott, der einen Bund schließt mit seinem Volk, das ist ein Gott, der einen Bund schließen will mit uns Menschen, immer wieder neu. Und dazu ist der Mensch dann auch an dieser Stelle eingeladen. Aber diese Geschichten voller Höhen und Tiefen, und es ist eben so eine Geschichte, ist am Ende eben auch eine Geschichte, die dazu führen kann, dass der Mensch resigniert. Und ich glaube, das kennen wir alle auch so ein bisschen aus unserem Leben. Wenn wir so die Höhen und Tiefen durchmachen, dass wir vielleicht resignieren. Aber der Schlusspunkt, also jetzt nicht in der Bibel, von dem das ganz am Ende im Ersten Testament steht, der Schlusspunkt, den Gott setzt in Bezug auf seinen Bund, ist genau das, was wir in der Lesung gehört haben. Gott hat seinen Bund geschlossen und es ist der Bund der Tora. Der Bundesschluss am Sinai war dieser Bundesschluss, wo Gott gesagt hat, ich werde mit euch sein und das ist meine Gebrauchsanweisung, das ist meine Tora, das ist meine Sicht der Dinge. Nehmt, lest und haltet euch daran. Und ja, das ist ja oft so. Wir Männer lesen ja keine Gebrauchsanweisung, weil wir wissen ja, wie es geht. Und dann stehen wir wieder, musste jetzt vor 2 Wochen dann auch, wir hatten uns so neue Waffeleisen gekauft. Da musste ich dann auch bei dem Laden vorbei, wo ich das gekauft habe, weil das Ding war kaputt. Ich war nicht dabei. Also mir wäre es auch nicht passiert, ich habe es nicht gemacht. Aber es sah schon sehr verdächtig nach einem Handhabungsfehler aus. Aber ich denke, probier's es mal, weil das Ding war auch jetzt nicht so günstig. Und jetzt vorgestern habe ich das Neue abgeholt. Gut, ne? Ja, so ist das. Wenn man nicht guckt, wie man damit umgeht, dann machen wir die Dinge verkehrt. Aber wir Männer sind ja so, wie wir sind. Na, mir hat es nicht gelegen. Also, das war schon so. Ja, und so reden wir vielleicht manchmal, ob wir es uns trauen, ist was anderes. Aber so reden wir ja manchmal auch mit Gott. Der Erste, der das getan hat, war wer? Indem er gesagt hat, du hast die doch gemacht. Ist dein Weib, was du mir da geschaffen hast. Und sie hat, also ist nichts anderes. Beim Hersteller sich beschweren über den mangelhaften Zustand der erstandenen Ware. Wie bitte? Ich muss noch ein paar Rosen besorgen oder so, oder? Aber dann, genau an dieser Stelle, muss man Jeremia lesen. Und muss sich das wirklich zu Herzen gehen lassen. Ich will einen neuen Bund mit dir schließen. Nach all dem, was geschehen ist, was am Ende nicht funktioniert hat. Wir stellen das mal so fest. Sagt Gott, ich will einen neuen Bund mit dir schließen. Und dieser Bund, das ist ein Bund, der eben nicht mehr aufgeschrieben ist und du dann lesen kannst, so und so, sondern der dir in dein Herz geschrieben wird. Und dann diese wunderschöne Formulierung. Und dann wird keiner mehr da sein, der zu seinem Bruder hingeht und sagt, du, ich erkläre es dir. Als ich das vorhin so gelesen habe, musste ich an meine Zeit als Handwerker zurückdenken. Ich war ja bei der englischen Armee und habe da ja unterschiedliche gemacht und viele Kollegen da gehabt. Und mach das doch mal am Montag, wenn du arbeiten gehst. Elfie, geh doch mal zu deinen Kolleginnen hin und erklär denen, wie man das macht mit den Kindern.
Mach ich
auch. Und? Was willst du mir erklären? Ich habe es doch selber gelernt. Ich weiß es doch selber. Wenn du einen Kollegen hast, der auch einen gleichen Job hat und das macht, was du machst, musst du ihm dann da was erklären? Nein, er hat es ja auch gelernt. Und so bespricht Jeremia das. Wir müssen uns nicht mehr gegenseitig sagen, wie und wer Gott ist, weil wir alle in unseren Herzen den haben, der einen Bund mit uns schließen will. Wir müssen nicht mehr hingehen und sagen, ja, so wie du, ja, irgendwie, sondern wir alle tragen Gott in uns. So hat es Jeremia gehört. Und jetzt ist die Frage, wann kommt diese Zeit? Und die Bibel hat auch darauf eine Antwort. Sie sagt, sie ist schon längst da. Aber dazu nächste Woche mehr. Das, was wir heute mitnehmen können, ist, dass da ein Gott ist, der zu uns kommt und uns anspricht, weil er mit uns Beziehung und einen Bund schließen will. Und das, was diesen Bund ausmacht, ist seine Treue, nicht meine Treue, seine Treue. Er ist treu und gerecht. Und er geht so weit, dass er sagt, diese Verbindung soll so sein, du sollst mein Volk und ich soll dein Gott sein. Oder wie Jesus das in Johannes 17 hinterher betet, sie sollen alle eins sein, Vater, wie du in mir und ich in dir. Aber das ist das, was nächste Woche dann kommt. Aber davon leben wir auch heute und darauf bauen wir jeden Tag aufs Neue. Das ist unser Fundament. Das ist das, was hält und was trägt durch alle Irrungen und Wirrungen hindurch. Und wer einen solchen Grund hat, der hat einen guten Grund zu leben und einen guten Grund in seinem Leben. Amen.